Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Man kann vielleicht zu dem, was vorher der Kollege Genosse Zille vorgetragen hat, und nachdem ich gesehen habe, dass hier vorher auch ein Erich Frieder-Gedicht vorgetragen.
Kästner.
Bitte?
Kästner war es. Ich habe mich da versprochen.
Achso, ich habe in der Tür Fried gehört, mich gewundert. Man kann ja auch mit einer anderen Lyrik vielleicht kommen. Die Lyrik lautet folgendermaßen: In den Jahrzehnten vor der Sintflut kamen kleinere Fluten. Die Wasserbaukunst entwickelte sich. In einem bestimmten Jahr galt die Gefahr vor den Fluten als endgültig überwunden. Im nächsten kam die Sintflut. Sie ersäufte alle Dämme und alle Dammbauer. Bertolt Brecht, 30er Jahre. Kann man dazu noch ergänzen und sagen, die haben ja nicht mal die Dämme erhöht. In den letzten Jahren sondern abgebaut. Und dann gesagt, es gibt keine Gefahr von einer Flut mehr. Und wundern sich jetzt, dass eben eine Sintflut möglicherweise kommt. Einige Schlagzeilen von heute. Ölpreis, Ölnachfrage sinkt 2 Jahre in Folge. Der Ölpreis fällt auf den tiefsten Stand seit 5 Jahren. $33 fürs Barrel. Vor 8 Monaten waren es noch 4,5 Mal mehr. Zweite Schlagzeile von heute. New Yorker Großbank teilt sich. Das heißt, die vor kurzem noch weltgrößte Bank der Welt, Citigroup, hat beschlossen, eine Zellteilung in 2 Teile sich aufzuspalten. Das wird dann nur noch die 16. größte Bank sein, falls sie überhaupt überleben wird. Ja. Vor 3 Tagen, Überschrift: Verzweiflung an den Märkten, Financial Times Deutschland. Sorge um Bonität Irlands belastet alle Staatsanleihen, Börsen brechen weltweit ein. Oder, auch Schlagzeile von heute, Nortel unter Gläubigerschutz, der vor kurzem noch größte kanadische Konzern, ist pleite gegangen, ein führender Konzern der Hightech- und Telekommunikationstechnik. Ich möchte in meinem Referat auf folgende Aspekte eingehen. Zunächst mal die Krise besichtigen in all ihren Bereichen. Ich glaube, ich werde 5 Ebenen oder 5 Zimmer im Stockwerk und im ganzen Bauwerk des Weltkapitals betreten und wir wollen eine Beschauung machen. Ich möchte zweitens eingehen auf die Reaktionen, die ja schon kurz vorher genannt worden sind, der Politik, also Bankenrettungsprogramme, Konjunkturrettungsprogramme, fragen, was die denn wohl bringen könnten oder auch nicht bringen und wie sie entstehen. Ich möchte drittens eingehen auf die Verschränkung der verschiedenen Krisenebenen, die eine marxistische, linke oder materialistische besser Erklärung der Gesamtkrise darstellen. Und last not least auch eingehen auf die Frage, was könnten unsere Antworten sein? Zunächst zum gesamten Bild, zum Beschauen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich habe dafür als Schlagzeile in der Luna Park den Begriff globaler Schwelbrand entwickelt. Das heißt, ich glaube, dass wenn man die letzten 1,5 Jahre Revue passieren lassen, kann man sagen, dass wir jetzt 1,5 Jahre lang, das ist ziemlich lang, einen Schwelbrand erleben in der gesamten Architektur der Weltwirtschaft, wo immer an neuen Stellen Flammen ausbrechen, die scheinbar gelöscht werden, mit der Folge, dass im anderen Raum der Weltfinanzarchitektur neue Flammen auftreten, aber doch einmal im anderen Raum war gar nicht gelöscht, es glüht weiter und brennt dann weiter, aber insgesamt wird die gesamte Architektur der weltweiten kapitalistischen Ökonomie damit extrem fragil, extrem labil. Es droht wirklich ein Einsturz dieses Gebäudes, ohne dass damit der Kapitalismus einstürzen würde, sondern vor allem das, was für die Menschen das Dach über dem Kopf ist, droht uns auf den Kopf zu fallen. Ich möchte einige Bereiche mit euch beschreiten. Erster Bereich, Immobiliensektor. Das ist inzwischen ja bekannt, dass die weltweite Krise im Immobiliensektor begonnen hat, im Frühsommer 2007, als damals zum ersten Mal die sogenannte Subprime-Crisis begonnen hat. Man hat ein paar neue englische Worte gelernt, auch lustige Firmennamen, Fannie Mae, Freddie Mae. Fand ich sehr, sehr lustig, was die Amerikaner für nette Bezeichnungen haben. Hat irgendwie drüber gegrinst, ob amerikanische Angelegenheit geht uns nicht an. AIG, nie gehört davon, dass der größte Versicherungskonzern der Welt sein sollte, dass er in Deutschland eine wichtige Rolle sogar spielt, eine eigene Töchter hat und dass er dann fast pleite gegangen ist. Man hat also Fannie Mae, Freddie Mae, AIG verstaatlicht, man hat erste Investmentbanken übernommen und kontrolliert und hat geglaubt, man könnte damit diese Immobilienkrise löschen und damit wäre es vorbei. Tatsächlich ist die Lage heute, 1,5 Jahre später, in den USA folgendermaßen. Im letzten Jahr 2008 wurde festgestellt, dass 80 Millionen Haushalte ein eigenes Haus, dass in den USA 80 Millionen Haushalte gibt, die ein eigenes Haus, also eigene 4 Wände hat, dass von denen bereits 20% underwater sind, damit ist gemeint, sie haben mehr Schulden, als ihr Haus wert ist. Insgesamt gab es im letzten Jahr 2 Millionen Zwangsversteigerungen, wo den Leuten das Haus wegversteigert wurde. Wenn man das mal vorsichtig mal 3 nimmt und sagt, ungefähr 6 Millionen Menschen konkret, denen dieses Haus Haus, also mit Kindern und so weiter, werden es mehr sein. Das Haus ist versteigert worden, müssen irgendwie zu Verwandten gehen, können vielleicht zur Miete wohnen und so weiter. Ist klar, was ein breites soziales Elend sich hier abzeichnet. Aber es ist eben kein US-Problem. Inzwischen hat längst die Immobilienkrise Spanien erreicht, Irland erreicht, zum Teil auch den deutschen Markt erreicht, Großbritannien extrem zugespitzt erreicht, sodass im Grunde von einer weltweiten Immobilienkrise sprechen muss. Und auch die größte Bank, die bisher bei uns zusammen faktisch zusammengekracht ist, Hypo Real Estate, ist eine Immobilienbank oder primär Immobiliengeschäft tätige Bank gewesen, die mit Spekulationsgeschäften nicht nur im Immobilienbereich diese Pleite produziert hat und bisher 50 Milliarden Euro Steuergelder gefressen hat. Nicht, wie der sagt hier, Garantie, gefressen. 50 Milliarden Euro, so viel wie das gesamte vor 3 Tagen verkündete Konjunkturprogramm, hat eine Bank, Hypo Real Estate, gefressen. Warum? Wozu? Damit sie von 1.800 Arbeitsplätzen auf 800 heruntergebaut wird. Ja? Geld, man gibt Geld für Abbau von Arbeitsplätzen. 50 Milliarden Euro für diese eine Bank, und das hat noch nicht gereicht. Damit bin ich schon beim zweiten Brandherd dieser Schwelkrise, nämlich der Bankenkrise. Im Sommer 2007 wurde eine Bank, die man bisher auch nicht so groß wahrgenommen hat, nämlich Northern Rock, verstaatlicht vom britischen Staat. Man hat Bilder gesehen, die man auch etwas strange empfand, wo Leute mit Schottenrock Schlange standen vor einer Bank, morgens um 5 schon, mit Klappsessel und warteten, dass die Bank aufmacht, um ihre Guthaben abzuheben. Das kann man aus den Jahren oder 30, 31. Das ist irgendwie eine seltsame Angelegenheit, betrifft uns wahrscheinlich nicht. Im Frühjahr 2008 ging Bear Stearns, der 6. oder 5. Investmentbank der USA pleite, konnte gerade noch in eine Zwangsfusion gerettet werden. Ich sagte schon September 2008, die größte Versicherung der Welt, American International Group, die pleite ging, aber verstaatlicht wurde. Und dann kam der 15.09. 15.09. war die Wasserscheide gewesen, wo die Leute, die bisher Deregulierer waren, die jetzt ein halbes Jahr lang als Regulierer sich gerieren mussten, darunter Hank Paulson, der amerikanische, noch ein Tag seiende Finanzminister, haben gesagt, wir müssen jetzt mal Flagge zeigen, dass wir nicht nur den Staat immer reinspringen lassen, sondern wir lassen Lehman Brothers pleite gehen. Lehman Brothers ging pleite. Inzwischen sagen alle, es war die größte Fehler, den man machen konnte in der Situation. Aber gut, einmal macht man einen Fehler und das ganze Finanzarchitektur der Welt wurde massivst erschüttert. Danach haben die USA ein 700 Milliarden US-Dollar Bankenrettungsprogramm aufgestellt, wozu wiederum die Europäer, die Deutschen sagten, das ist ein amerikanisches Problem, wir werden niemals so ein Bankenrettungsprogramm aufstellen. 3 Tage drauf war Hypo Real Estate, habe ich schon gesagt, 15 Milliarden. Dann hat Ackermann und Co., dazu wollte ich noch eingehen, gesagt, wir können nicht immer einzelne Banken, Sachsen LB, Hypo Real Estate, Commerzbank, West LB, LBBW, Nordbank und so weiter retten. Wir müssen einen gesamten Schirm aufstellen. Deswegen wurde dann der deutsche Bankenrettungsprogramm auch aufgestellt. Inzwischen züngeln die Flammen in ganz anderen Ländern. Wir haben in der Schweiz eine gigantische Bankenkrise erlebt, als die UBS-Bank über Nacht pleite gegangen wäre und ganz kurzfristig durch ein Notgesetz, was eigentlich für den Verteidigungs- und Kriegsfall gedacht war, gerettet werden konnte und Gelder über Nacht reingeschossen werden konnten von der schweizerischen Bundesregierung. Wir haben erlebt, wie Fannie Mae und Freddie Mae, die eigentlich längst im sicheren Hafen geglaubt waren, neue Rettungsprogramme gebraucht haben. Auch die American International Group hat neue große Rettungsprogramme gebraucht. Citibank, habe ich schon gesagt, zerlegt sich. Wachovia, eine große amerikanische Bank, wurde kurz vor dem Zusammenbruch gerettet. Und das Handelsblatt schreibt gestern, ich zitiere, bis Herbst 2009 müssen die deutschen Banken Anleihen über 400 Milliarden Euro refinanzieren. Das wird angesichts der Finanzkrise nicht möglich sein. Punkt. Das heißt, in diesem Jahr soll ein Betrag von 400 Milliarden Euro refinanziert werden bei den Banken, der nicht da ist. Das ist schon so viel, das gesamte Bankenrettungsprogramm in Deutschland überhaupt wert ist, wobei da schon die Hälfte oder ein Drittel mindestens verbraucht wurde. Also auch da kann man sagen, diese Bankenkrise geht ganz eindeutig weiter, zumal die Commerzbank faktisch verstaatlicht worden ist. Also kann man nachher noch was sagen, wie das konkret sich verhält. Doch, kann ich gleich sagen. Die Commerzbank hat einen Marktwert heute von 5 Milliarden Euro. Der deutsche Staat hat im Dezember 8 Milliarden Euro geschenkt, reingeschossen und jetzt vor einigen Tagen 10 Milliarden Euro reingeschossen, zusammen 18 Milliarden, also 3,6 Mal so viel, wie die Bank wert ist. Dafür hat er jetzt großzügigerweise gesagt, uns reicht ein Anteil von einem Viertel an der Commerzbank. Also also 3,6 mal so viel reingeschossen, als die Bank wert ist. Man hätte den Markt kaufen können, 5 Milliarden Euro, 3,6 mal mehr gegeben. Und dann gesagt, nee, wir wollen keine Mehrheit, wir wollen die Bank nicht haben. Uns reicht mal ein Viertel, wir gehen auch bald wieder raus. Das sind die Relationen, mit denen hier mit Steuergeldern umgegangen wird. Brandherd Börsencrash. Wir haben seit Juli 2007 und bis Ende 2008 immer wieder massive Einbrüche in den weltweiten Börsen erlebt. Nach den Bankenrettungsprogrammen und nach den Einzelkonjunkturprogrammen in den USA und in Europa und nach massiven Zinssenkungen, wie es in der Geschichte der Weltwirtschaft in der Summe jetzt, also USA, Japan, Europa, nie gegeben hat, hat man gesagt, jetzt wird Ruhe einkehren. Die Börsen werden jetzt einigermaßen beruhigt sein. Es war auch wirklich zum Teil zweimal so, einmal im November, einmal Ende des Jahres 2008 und die ersten vier Tage 2009. Seitdem rasselt es wieder runter. Ich habe ja vorher diese eine Zitat hier gebracht, wonach Verzweiflung an den Märkten herrschen würde. Börsen brechen weltweit ein. Oder hier von der heutigen 16.01. aus Süddeutschen Zeitung. Das fängt ja gut an. Dass es in einer Börsenwoche, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Minuswerte gab und nur einmal Pluswert gab, oder das sind 7 oder 8 Börsenöffnungszahlen gab, das hätte es in der Geschichte der Börse so gut wie nie gegeben. Man könnte sich das eigentlich gar nicht richtig erklären. Inzwischen aber gibt es längst wieder in anderen Zimmern der Weltökonomie Bankenkrachs und Bankenerschütterungen, unter anderem in Russland, wo die Nichtbanken, Börsenerschütterungen in Russland, wo die Börsen noch weit mehr runterrasselten, um 70% ungefähr eingebrochen sind, in Südkorea, in China zum Teil. Um eine Gesamtzahl mal zu nennen, die Weltaktienmarktkapitalisierung, also alle Aktien der gesamten Welt, soweit sie jetzt an öffentlichen Börsen notiert werden, hatten Ende 2007, also vor einem Jahr und zwei Wochen, noch einen Wert von 65.000 Milliarden US-Dollar, also 65 Billionen US-Dollar. Die jetzige Weltaktienmarktkapitalisierung liegt bei 37.000 Milliarden US-Dollar oder 37 Billionen US-Dollar. Ist um ungefähr fast halbiert worden innerhalb von eineinhalb Jahren. Manche Börsen retten sich dadurch, dass sie einfach sagen, wir machen den Laden dicht. Die russischen Börsen haben allein im letzten halben Jahr 30 Mal, nachdem die Börsenkurse, die Börsen Indizes mehr als 10% runtergerast sind, den Laden dicht gemacht, geht nach Hause, trinkt einen Wodka, kommt morgen wieder. Trotzdem ging es in den nächsten Tagen dann weiter. 30 Mal mussten die Börsen aber komplett geschlossen werden, um ein Durchbrennen aller Sicherungen zu verhindern. Nächster, ich glaube, vierter Brandherd, der zu besichtigen wäre, Thema Staatskrise, Staatsbankrotte. Wir haben im Oktober letzten Jahres erlebt, dass Island kurz vor dem Staatsbankrott stand. Damals haben viele kommentiert, naja, ist ein bisschen folkloristisch, dass diese 320.000 Nachfahren der Wikinger irgendwo international ein zu großes Rad gedreht haben. Casino Geysir, können wir das Ganze vielleicht nennen. Kaupthing Bank, nie gehört, verrückt. Was, 30.000 Deutsche, aber der Kaupthing Bank hat Geld angelegt, sind die verrückt? Inzwischen erleben wir, dass eben die Island nicht ein Einzelfall war und heute ganz andere Größen vom Staatsbankrott bedroht sind. Im November war Ungarn konkret vom Staatsbankrott bedroht, bereits 15 Mal größer als Island. Kurz darauf und immer noch ist die Ukraine konkret, hat auch mit dem Gas, nicht bezahlten Gasrechnungen zu tun. Die Ukraine steht vor dem Staatsbankrott. Weißrussland wird vom IWF als Staatsbankrottkandidat gehandelt. Südkorea könnte bald Staatsbankrottkandidat sein und seit 3-4 Tagen wird Irland als Land für einen Staatsbankrott gehandelt. Nochmal, Irland war bis vor 2 Jahren keltischer Tiger genannt. Das heißt, irgendwie die asiatischen Tiger, einer das unwahrscheinlich zeigen würde, wie toll das neoliberale oder das kapitalistische Programm funktionieren würde. Jetzt ist ernsthaft die Gefahr, dass das Land zahlungsunfähig wird. Also ein Euroland, jetzt nicht irgendwie ein Land mit einer absurden Währung, Burkina Faso oder sonst irgendwas, sondern ein Euroland steht vor dem Staatsbankrott und dann noch ein Euroland, was gelobt wurde für seine solide Finanz- und Wirtschaftspolitik. Im Übrigen wurde gesagt, dass Ungarn deswegen möglicherweise vom Staatsbankrott stehen würde, oder auch Irland, aber Ungarn habe ich die Zahlen genau, weil Ungarn überschuldet sei. Muss ich mal angucken, dass die gesamten öffentlichen Schulden von Irland, die öffentlichen Schulden, das heißt der Maßstab, belaufen sich auf 67% des ungarischen BIPs, des ungarischen Bruttoinlandproduktes. Klingt hoch, nur Deutschland hat 63%. Also die deutschen Schulden liegen auf ungarischem Niveau. Kann man sagen, die Ungarn haben Pech, weil sie haben ihre Schulden dummerweise in Ungarn in Euro und in Dollar aufgenommen und nicht in Forint. Und es gibt eben noch eine ungarische Währung. Da der Forint um 40% abgewertet wurde, stieg ihre Schuld in Euro plötzlich und in Dollar und auch der Schuldendienst natürlich, was natürlich nicht vorhersehbar war in diesem extremen Maß. Ich muss aber noch weitergehen und sagen, wenn Ungarn Schuld bei 67% des ungarischen BIPs liegt, in Deutschland alle öffentlichen Schulden bei 63% des BIPs liegt, dann liegen die Schulden des italienischen Staates bei 105%. des italienischen BEPS. Dann liegen die Schulden des griechischen Staates, Hintergrund der Unruhen in Griechen ist die soziale und ökonomische Krise, bei 110% des griechischen Bruttoinlandproduktes. Wir werden nächste Nummer im Lunaparken Schwerpunkt haben zu Griechenland, zur Ökonomie von Griechenland, im Hintergrund dieser Unruhen. Dann liegen die Schulden von Belgien bei 117% des belgischen Bruttoinlandprodukts. Dann liegen die Schulden von Japan, nicht das kleinste Land, zweitgrößte Ökonomie der Welt, bei 190% des japanischen Bruttoinlandproduktes. Das heißt, Japan ist auch relativ gesehen dreimal mehr verschuldet als Ungarn.
Das heißt, Staatsschulden oder was ist das?
Ja, alle öffentlichen Schulden. Das ist umstritten. Die Zahl, die ich hier habe, ist 66%, nicht hoch, wie Deutschland. Die andere Zahl besagt 90%, wenn man sehr viele kommunale Schulden einrechnet, die nicht immer eingerechnet werden. Aber es sind auf alle Fälle deutlich unter dem japanischen Niveau, deutlich unter dem griechischen, belgischen, italienischen Niveau. Gemessen am Reichtum der USA, also am Bruttoinlandprodukt der USA. Trotzdem sind sie hoch, sagt nicht, dass sie niedrig werden. Aber zu sagen, die werden zuerst pleite gehen, ist ein bisschen fragwürdig, nochmal. Japan hat 190%, also fast zweimal so viel Schulden öffentliche, als sie ein Bruttoinlandsprodukt haben. Und das ist nicht eine historische Geschichte. Sondern Japan hatte noch vor 12 Jahren nur 40%. Ja. Vor 12 Jahren, ungefähr Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, lag Japan mit am niedrigsten bei den Schulden gemessen am japanischen Bruttoinlandsprodukt. Die hatten eine 12-jährige Krise. Also was du vorher gesagt hast, ich kann sagen, wir haben 12 Jahre jetzt Krise in nächster Zeit, kann es auch blühen. Und die hatten 12 Jahre lang versucht, Konjunkturprogramme, Bankenrettungsprogramme, Verschuldungsmachen, hat nichts genutzt. Sie haben 12 Jahre lang Depression, Deflation gehabt, 3-4 Jahre, kleine Aufschwung. Jetzt wieder eine neue Krise, also neue Konjunkturprogramme. Sicht ja, wie das Ganze bezahlt werden soll, ohne jetzt ein harten Schnitt, der könnte eine Revolution sein, da ging es den Leuten einigermaßen gut. Wenn er nicht eine Revolution, sondern eine Inflation sein würde oder Deflation sein würde oder neue Währung sein würde, dann würde es heißen, dass die einfachen Leute eben das bezahlen mit richtigem Entzug von Eigentum, privatem, kleinem Eigentum, was da angerichtet worden ist. Naja, aber die Steuerzahler zahlen es ja nicht, der Haushalt. Ich kann es nicht unbedingt zu 100% beantworten. Alle sagen, der einzige Referenzpunkt der Sinn ist ins BIP. So, und zweitens aber nochmal, die Staatsschulden zahlt ja nicht irgendein imaginärer Haushalt. Die Staatsschulden zahlen die Steuerzahlenden. Und das jährliche Einkommen der Menschen im Jahr, daran kannst du messen, können die das stemmen. So, und wenn es bei 40-30% liegt, ja, also gilt ja auch, sag mal, wenn Sie jetzt, oder wenn du jetzt eine Verschuldung hast, wo du sagst, meine Schulden machen ungefähr aus 100% meines Jahreseinkommens. Ja, klar. Dann wird es schon ernst. Wenn Sie 30% des Jahreseinkommens ausmachen, kann man sagen, naja, das ist stemmbar. Wenn Sie bei 170% sind des Jahreseinkommens, wenn jemand sagt, das ist tödlich, kannst du zur Schuldnerberatung gehen, oder? Da kann man, bei uns kann man einen Offenbarungseid machen, ja? Das kann man machen, sagen, wie viele Jahre, ich glaube, 7 Jahre bist du draußen. Aber der Staat kann es eigentlich nicht. Da kommt der IWF, da kommen alle möglichen Leute, sagen, hört mal her, ihr könnt nicht einfach sagen, pleite, Argentinien hat es gemacht. Hat sich ja durchgemogelt, 6-7 Jahre lang, aber eigentlich ist es nicht möglich, weil eben alle eingebunden sind in den Weltmarkt, wo eben alle möglichen Leute dann versuchen, direkt reinzupfänden, was du, wenn du ein Privates machst, sagst, ich kann nicht mehr, dann geht es eben nur bis zu einer bestimmten Grenze, das reinpfänden. Letzter Aspekt, Brandherdölpreis. Noch vor einem Dreivierteljahr wurde argumentiert, dass der hohe Ölpreis, auch von mir argumentiert, wir haben eine ganze Nummer der Lunapark dazu gemacht, im Sommer letzten Jahres, dass der Ölpreis eine schwere Gefahr für die Weltwirtschaft darstellen würde, dass wir $150 je Fass Öl vom Typ Arabian Light oder Texas West Texas Intermediate, das eine Schwierigkeit für die Weltwirtschaft darstellen würde. Jetzt ist der Ölpreis auf ein Drittel oder ein Viertel gesunken, von 150 auf, wie vorher sagte, $33 je Fass. Wir können sagen, toll, super, da ist ja Entlastung eingetreten. Auch da kann man sagen, das ist nicht so einfach. Zunächst einmal muss man sagen, dass der hohe Ölpreis durchaus ein Zeichen für Peak Oil war. Das heißt, die Summe der neuen Ölförderungen im letzten und im vorletzten Jahr war geringer als das der Anstieg und das Wachstum der Ölnachfrage, weswegen allmählich eine reale stoffliche Sättigung erreicht wird und die Gefahr bedroht, dass eben die stoffliche Knappheit den Ölpreis anschnellen lässt. Umgekehrt, der Verfall des Ölpreises im letzten 6-7 Monaten hat sehr viel zu tun damit, dass eben die Weltwirtschaftskrise da ist. Das heißt, dass die Nachfrage einbricht, massiv jetzt einbricht, damit zunächst einmal die Anlagen nicht ausgelastet sind, hat natürlich auch wiederum der massive Einbruch des Ölpreises natürlich auch Ausdruck der tiefen Krise, die momentan da ist, auch des riesigen Sparpotenzials, was in dem Bereich da ist, aber führt jetzt wiederum zu neuen Verwerfungen. Also wenn Länder wie Venezuela oder Russland, aber auch arabische Länder, mit dem Ölpreis zwar nicht vielleicht für $150 je Fass, aber vielleicht für 90, 80, 70, 60, $50 je Fass kalkuliert haben, und jetzt der Preis auf 33, manche sagen, wird bald bei $25 sinkt, dann haben wir riesige Probleme, weil die ganzen Planungen für Haushalte, für öffentliche Programme und so weiter nicht mehr hinhauen. Das geht so weit, dass dieses gigantische Milliardenresort von Dubai mit dem gigantischen Wolkenkratzer, mit dem gigantischen neuen Eigenheim, mit der größten Luftfahrtgesellschaft der Welt, die aufgebaut werden soll, Emirates, mit dem größten Hafen der Welt, nämlich Dubai Port und so weiter, dass die vor der Pleite stehen. Und dass jetzt Abu Dhabi, die es nicht ganz so wild getrieben hat, um die Ecke herum, gebeten wird, doch bitte, bitte, bitte Dubai zu helfen und die Finanznot von Dubai zu retten, inzwischen auch die Immobilienpreise in Dubai im fliegenden Fall sind. Zweiter Aspekt.
Nach unten.
Ja. Zweiter Aspekt. Man kann sich das gut einkaufen, ja.
Wenn man
von Wuppertal aus. Zweiter Themenkomplex zu den jetzigen staatlichen Reaktionen. Bankenrettungsprogramm, Konjunkturprogramm und so weiter. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass wie uns 20 Jahre lang gesagt wurde, es gibt nur einen Plan A. Ein Plan B gibt es nicht. Der Plan A heißt, der Staat wird es richten, der Privat wird es richten und staatlich ist schlecht. Sehr gut formuliert von dem nordrhein-westfälischen Fallschirmspringer und FDP-Politiker. Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Wir haben jetzt erlebt, dass das alles über den Bord geworfen wird und gesagt wird, Staat ist gut und Privat bringt es momentan nicht, wenn die Staaten gebeten werden, massiv gebeten werden, noch einzuspringen, zu verstaatlichen, zu intervenieren und so weiter. Da kann man zunächst mal die Frage stellen, bringen diese Löschaktionen $700 Milliarden in den USA, $400 Milliarden in Deutschland, also umgerechnet $600 Milliarden das deutsche Programm, weltweit $3,000 Milliarden Bankenrettungsprogramme und weitere $1,000 Milliarden Konjunkturprogramme, bringen die was? Bei den Bankenrettungsprogrammen kann man sagen, ja, die bringen was, klar. Sie bringen nachweislich denen was, die die Bankenrettungsprogramme diktiert haben, nämlich die privaten Eigner dieser Banken. Man kann dokumentieren, ich habe es in drei Fällen gemacht, in der Jungen Welt und in Luna Park, man kann dokumentieren, dass die persönlich Verantwortlichen für diese Bankenrettungsprogramme, ich habe es gemacht für die Fälle USA, Großbritannien und Schweiz, direkt vernetzt sind mit denen, die profitieren. Also in den USA ist Henry Hank Paulson, der Finanzminister, ein Multimilliardär, der jahrzehntelang dem jetzt größten Investmenthaus, der größten Bank, Investmentbank der USA, nämlich Goldman Sachs, gedient hat, an der Spitze von Goldman Sachs stand, der eng mit Goldman Sachs vernetzt war, der sogar am Abend, bevor er Lehman Brothers pleite gehen ließ, sich mit dem Chef von Goldman Sachs getroffen hat, der direkt profitiert von Lehman Brothers pleite und der damit im Grunde einen direkten, Interessenskonflikt wird es gar nicht sein, der Interessenidentität hat an dieser Art von Bankenrettungsprogramme, was in den USA momentan durchgeführt wird, was direkt einigen Banken, die zum Teil mit seiner Person, zum Teil mit einigen Leuten in seinem Ressort, Finanzministerium verlinkt sind, denen dient. In Großbritannien wurde ein 250 Milliarden British Pound Programm aufgelegt. Dazu konnten wir dokumentieren, dass dieses Programm in einem Restaurant in London von Gordon Brown, dem Chef der Regierung, und den Chefs von vier der größten britischen Banken gemeinsam ausbaldowert wurde, dass die Feinarbeit bei dem britischen Programm von zwei Leuten, nämlich Paul Miners, ein vielfacher Millionär und Ex-Top-Banker von Rothschild und von Shriti Vadera, früher UBS, Warburg Bank, gemeinsam ausgearbeitet wurden, auch in ganz engem Kontakt mit ihren jeweiligen Bankhintergründen. Gründen, dass dann das Ganze kurzfristig durch das britische Parlament gepeitscht wurde. In der Schweiz gab es zur Rettung der UBS Bank einen Bankenrettungsfonds von 68 Milliarden Schweizer Frankli. Basis dieses Bankenrettungsprogramms, nur für eine einzige Bank, der zwei großen Banken, die zweite ist die Credit Suisse, war ein Telefongespräch zwischen dem UBS-Präsidenten Peter Kurer und dem Chef der Bankenkommission Eugen Haltiner, die alte Freunde sind, die gemeinsam früher für UBS gearbeitet haben, die dann gemeinsam beschlossen haben, wir machen eine Bad Bank, die auch sinnvollerweise auf den Cayman Islands angesiedelt ist. Die gehört zwar den Schweizer Bürger und Bürgerinnen jetzt, aber Cayman Islands ist besser, dann können sie nicht direkt ran und können es kontrollieren. Und alle schlechten Kredite oder alle Leichen, die die UBS im Keller hatte, wurden auf diese Bad Bank ausgesiedelt, die jetzt Eigentum der Schweizer Bürger sind, damit die UBS einigermaßen befreit die gleiche Scheiße weitermachen kann, die sie weiter bisher gemacht hat. In Deutschland hat die Süddeutsche Zeitung am 13. Oktober geschrieben, es gäbe Aber der Bankenrettungsplan von Deutschland sei zurückzuführen auf ein Zitat, Komitee zur Rettung der deutschen Banken. Dieses Komitee, laut Süddeutsche Zeitung, besteht aus Axel Weber, Bundesbankchef, Jochen Sanio von der Bankenaufsicht BaFin, Josef Ackermann, der den wichtigsten Beitrag geleistet hätte, und Peer Steinbrück und zwei Staatssekretäre, die schon hier genannt worden sind, Jörg Asmussen und Jens Weidemann von der Kanzlerin, Asmussen von dem Finanzministerium. Wobei bei allem auch da wieder dokumentiert werden konnte, dass die Einzelheiten des deutschen Bankenrettungsprogrammes in ganz enger direkter Absprache mit den privaten Profiteuren abgestimmt wurde und beschlossen wurde und reingeschrieben wurde. Wenn man jetzt noch ansieht, wie diese Bankenrettungsprogramme durchgesetzt wurden, ist es auch abenteuerlich. In den USA durfte der Kongress zweimal abstimmen, bis er richtig abgestimmt hat. Das heißt, er hat zunächst falsch abgestimmt und das Bankenrettungsprogramm von Hank Paulson abgelehnt. Daraufhin wurde zunächst mal die Abstimmungsmaschine angehalten. Man hat versucht rein zu manipulieren, ob man nicht ein paar Stimmen hin und her schieben kann, die elektronische Auszählung. Es hat so nicht geklappt oder wäre zu durchsichtig gewesen. Es gab ein Treffen in den Hinterzimmern, wo die Chefin, die Präsidentin, sagt man glaube ich, des Kongresses, Frau Pelosi, zugegen war und Hank Paulson. Hank Paulson soll nach drei Zeugen auf die Knie gegangen sein und Pelosi angefleht haben, dass sie doch bitte bei den Demokraten dafür sorgen möge, dass in der nächsten Abstimmung alle Demokraten für das Rettungsprogramm stimmen. Pelosi soll zu Hank Paulson gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass sie katholisch sind. Darauf hat man nochmal zwei Teile darauf abstimmen dürfen und hat dann endlich eine Mehrheit zustande gebracht. Primär Demokraten über das republikanische Programm, dieses Bankenrettungsprogramm gestimmt haben. In Deutschland haben alle Parteien, auch die Linke, alle Parteien einen abenteuerlichen Plan zugestimmt, innerhalb von drei oder vier Tagen das gesamte Bankenrettungsprogramm durch alle drei Lesungen des Bundestages zu bringen. Also erste Lesung in einem Tag, dann durch alle Ausschüsse durch, dann zweite und dritte Lesung zusammengerafft. Dann am Sonntag durfte Köhler, der manchmal so tut, er wurde ab und zu mal nicht unterschreiben, sofort unterschreiben. Montag war schon die Ausführungsbestimmung im Gesetzblatt abgedruckt. Das gab es sonst gar nie. Das geht auch nach allem, das geht bei Krieg vielleicht oder wenn irgendwie, ja meinetwegen, ein World Trade Center einstürzt, aber das ist eigentlich nicht vorgesehen für solche Sachen. Zumal man jetzt merkt, die brauchen sie ja gar nicht, die Banker. Die hätten genug Zeit gehabt, warum hat man die Eile gehabt, aber war klar, die Eile ist mehr. Stichwort Dromokratie. Dromokratie, griechisch Dromos, Geschwindigkeit, Kratos die Herrschaft. Die Herrschaft der Geschwindigkeit ist das Gegenteil von Demokratie. Demos ist Volk. Das heißt, mit Geschwindigkeit kann man Demokratie abwürgen. Seit drei Tagen muss es durchgehen, dann kannst du keinerlei Diskussionsmöglichkeiten mehr haben. In der Schweiz, habe ich schon gesagt, wurde das Programm mit einem militärischen Notstandsparagraf durchgesetzt. Da haben wir vom militärischen Paragraf zurückgegriffen, der eigentlich nur für Überfall auf die Schweiz gedacht war und den zur Hilfe genommen, um zu rechtfertigen, warum in, glaube ich, zwei oder drei Tagen dieses Programm zur Rettung, und nicht Rettung, weiß ich nicht genau, der UBS jedenfalls durchgepeitscht wurde. Ja, wenn ihr jetzt sagt, war das denn alles so geplant, hatten die denn das irgendwie von langer Zeit, langer Hand vorhergesehen, kann man sagen, einerseits, andererseits. Wahr ist, dass einige Pläne sicherlich in den USA und anderswo länger als Schubladenpläne da waren. Andererseits ist auch ein extremer Zick-Zack-Kurs, der gefahren wird, und ist extrem eklektisch, was die Leute machen. Man muss sagen, ich hatte in der Schweiz, in Zürich im Dezember eine Diskussion, wo UBS-Leute von fast im Top-Management dabei waren, dass die Leute sagen, sie werden kalt erwischt. Sie sind völlig von den Socken, was hier abgeht. Und wie diese Krise sich dynamisch verschärft, und sie haben das niemals so erwartet in dieser Intensität, wie das Kartenhaus momentan einstürzen kann. Und ich habe ein Zitat gefunden in der Financial Times London vom 11. September. Das war nach der Verstaatlichung von Fannie Mae und Freddie Mae und nach der Verstaatlichung von American International Group, der größten Versicherung der Welt, schrieb die Financial Times London, eine seriöse bürgerliche Zeitung, ich zitiere, für die Staatsaufsicht ist es nun Zeit, sich wieder zurückzuziehen. Was sie bis heute unternommen hat, müsste jetzt ausreichen. Zitat Ende. Drei Tage drauf, Lehman Brothers pleite und dann plötzlich die gigantischen Bankenrettungsprogramme. Das heißt, man kann nicht sagen, dass hier ein großer Plan zugrunde liegen würde, sondern diese Art Krise überrascht selbst die hartgesottensten und zynischsten Leute in den entsprechenden verantwortlichen Stellen. Man kann auch sagen, dass insgesamt gesehen die Situation eigentlich ein bisschen ähnlich ist wie in einem Zitat, was ich hier vorlese. Wir wissen mehr über den Kreislauf der Erde um die Sonne und der Sonne um das Universum, als wir über Industriezyklen wissen. Wir können die Bewegungen von unsichtbaren und unbegreiflich entfernten Himmelskörpern mit unvergleichlich größerer Genauigkeit voraussagen, als wir das Ende der Depression voraussagen können. Zitat Ende. Manchester Guardian, 9. Januar 1931. Das heißt, damals hatte man man Sachen gesagt, die eigentlich heute auch im Großen und Ganzen gelten, dass diese Art von Krise so nicht vorhersehbar war. Wenn ich in Wuppertal vor einem Jahr referiert hätte und was Ähnliches gesagt hätte, hättet ihr mich zu Recht ausgelacht. Jetzt auch nicht gewagt, so eine Art Weltwirtschaftskrise vorherzusagen, obwohl ich seit 10, 12 Jahren, 15 Jahren mit dem Thema Weltwirtschaftskrise hausieren gehe, immer vorsichtiger geworden bin, je näher die Krise kam, weil sie ja nicht kam bis dahin und jetzt im Grunde auch zum Teil überrascht wurde. Man kann in Bezug auf die Wirksamkeit der Konjunkturprogramme auch sagen, dass einerseits natürlich diese riesigen Nachfragesteigerungen, die übermorgen in den USA beschlossen werden, ein 830 Milliarden Dollar zusätzliches reines Konjunkturprogramm, was Barack Obama und seine Administration da beschließen wollen, oder addiert jetzt das deutsche Programm von vor 3 Tagen 50 Milliarden Euro plus 20 Milliarden Euro vom Dezember, sind natürlich schon nachfragesteigernd. Ein Großteil dieser Programme sind aber gleichzeitig kontraproduktiv, weil sie in Deutschland zum Beispiel wiederum die Belastungen und Steuern der Gutverdienenden reduzieren und viele ganz schlecht Verdienende gar nicht berücksichtigen, also so gut wie gar nicht berücksichtigen. Und man muss auch sagen, dass bei allen Konjunktur- und Bankenrettungsprogrammen trotzdem der Haupttrend in eine prozyklische Richtung läuft. Und zwar da, wo es wirklich brennt in der Hütte, greifen die Staaten oder die Staatengemeinschaft ein an der Form, die die Krise beschleunigen muss. Und ich erinnere daran, dass im Fall von Ungarn, im Fall von Ukraine, im Fall von Weißrussland, im Fall von Lettland, im Fall von Südkorea die gleichen Maßregeln, die man noch vor 10 Jahren als überholt oder als das war eine Katastrophe, 98 Südkorea, denen Kredit zu geben, wo man sagt, ihr müsst Staatshaushalt, öffentliche Ausgaben reduzieren und so weiter, wo man dachte, das wird nie mehr gemacht werden. Der IWF greift mit der gleichen Maßgabe jetzt ein und verlangt von den Ländern, die Notstandskredite bekommen, Ungarn zum Beispiel, dass sie massiv die Gehälter kürzen, 13. Monatsgehalt von Beamten kürzen und so weiter, um die Refinanzierung dieser Kredite zu ermöglichen. Insofern ist es keineswegs so, dass momentan weltweit man Geld reinschießen würde, sondern auch weltweit Druck gemacht, um entsprechend Zinseszins wieder zurückzubekommen. Ich komme damit zum dritten Aspekt, zum Aspekt, was wäre ungefähr eine marxistische Erklärung, eine ganzheitliche marxistische, materialistische Erklärung der jetzigen Finanz- und weltweiten kapitalistischen Krise. Aber man kann die nur einigermaßen auf den Nenner bringen, wenn man 5 verschiedene Ebenen der Krise zusammendenkt und nicht separiert. Die erste Ebene lautet, das ist das bekannteste, wir haben eine Finanzmarktkrise. Damit ist konkret gemeint, dass die klassische Widerspruchsform im Kapitalismus, dass die Produktionsausdehnung aufgrund der Profitmaximierungstriebe und so weiter relativ unbegrenzt ist, aber die Hauptbegrenzung die Massenkonsumption ist, weil unter anderem Löhne und Gehälter, auch Sozialausgaben Kostenfaktoren fürs Kapital darstellen, die eingeengt werden und die niemals diese kaufkräftige Nachfrage entwickeln können, die insgesamt diese Produktionsausweitung mit sich dehnt, dass diese Schere überbrückt werden kann durch Kredite, durch Verschuldungen aller Art. Spekulation ist ja auch Verschuldung einer spezifischen Art. Dass darüber teilweise die Lücke geschlossen werden kann. Wir haben es halt 20 Jahre lang erlebt, dass auf der Ebene von öffentlichen Schuldensteigerung, von Steigerung der privaten Schulden, der privaten Konzerne, von Steigerung der privaten Haushalte, Stichwort ein amerikanischer Haushalt im Durchschnitt, hat heute nicht nur im Durchschnitt 15 Kreditkarten, Durchschnitt, sondern im Durchschnitt auch mehr Schulden als Jahreseinkommen. Ja? Das ist nochmal absolut vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das war halt vor 20 Jahren völlig anders. Da war es vielleicht 30% Schulden gemessen im Jahreseinkommen. Heute im Durchschnitt mehr Schulden als Jahreseinkommen da sind und das verteilt auf 15 Kreditkarten, die alle irgendwie am Rande balancieren, die natürlich nicht unbedingt jetzt miteinander vernetzt sind. Plus eben letzten Endes die Spekulation. Also im gigantischen Maßstab wurden Kredite inflationiert gemacht und wurden Immobilienwerte gesteigert, wurden neue Kredite auf Immobilien aufgenommen mit der Erwartung, dass die ja weiter steigern würden im Kurs, wobei jeder wusste, irgendwann ist Ende der Veranstaltung und sagte, naja, wenn es nur noch 5 Monate reicht, dann kann ich mein Geld wieder kassieren und das denken eben alle, irgendwann ist eben wirklich Ende der Veranstaltung erreicht. Also diese Blase ist geplatzt. Zunächst, wie ich schon sagte, Häusermarkt, Immobilienmarkt, später in anderen Bereichen, momentan ist die Kreditkartenkrise in den USA angesagt, Staatenkrise habe ich genannt, Staatsbankrotte, die drohen und so weiter und so weiter. Zweite Ebene. Bei der ersten Ebene können wir noch sagen, naja, wenn man das besser regulieren würde, ja, also Helmut Schmidt hat in der heutigen oder gestrigen neuen Zeit großen dreiseitigen Artikel veröffentlicht, wie man mit der Krise umgehen müsste. Der Hauptpunkt ist, es muss eine einzige Aufsicht geben, möglichst auch weltweit, die alle Banken nach gleichen Kriterien reguliert und Aufsicht macht, und dann wird das irgendwie kontrolliert. Läuft zunächst mal ein, nur die Frage ist, warum hat es nicht geklappt? Weil es gab ja das gleiche schon mal 1929, 1933 und es gab ja auch jahrzehntelang relativ regulierte Märkte.
die dann halt irgendwann ab 70er, 80er Jahren dereguliert wurden, und war prima, was du vorgelesen hast, und alle, die heute als Regulierer dastehen, dereguliert haben. Und wir haben zum Glück jetzt sogar zwei Regierungen erlebt, eine Rot-Grüne und eine Große Koalition, die beide dereguliert haben, und die Hauptregulierer, die Hauptdereguliert durften noch nicht mitregieren, die dürfen erst im nächsten Oktober vielleicht mitregieren, die FDP. Das alle wollten deregulieren, und alle haben das zu ihrem Credo erklärt, jetzt sagen alle, na gut, wir müssen ein bisschen mehr regulieren. Nochmal, im ersten Punkt könnte man sagen, es liegt eine Regulierung. Zweiter Punkt ist schon anders. Zweiter Punkt sagt, wir erleben eine ganz banale, ordinäre, zyklische Krise der kapitalistischen Wirtschaft. Und das erleben wir seit 250 Jahren. Seit 250 Jahren gibt es alle 5 bis 10 Jahre eine ganz normale, ordinäre, kapitalistische Krise. Und die kommt jetzt momentan, nachdem der letzte Krisenzyklus 2001 begonnen hat, er vielleicht bis 2009 gegangen wäre, 2010, jetzt beschleunigt durch die Finanzkrise eben diese normale Wirtschaftskrise eintritt und eben verschärft natürlich wird durch Finanzkrise und so weiter. Wenn man das 250 Jahre lang erlebt, 50 Jahre lang, wir nicht, aber in den Schulbüchern die Wellenbewegung nachgezeichnet bekommt. Und dann einer sagt, es gibt eine Möglichkeit eines verstetigten Wirtschaftswachstums im Kapitalismus. Ganz einer hat eine Meise. Also 250 Jahre lang macht die Praxis was anderes wie die Lehrbücher. Trotzdem schreiben alle Jahresgutachten, Sachverständige, Institute, wir brauchen dringend ein verstetigtes Wirtschaftswachstum. 1%, 2%, 3% wäre nett. China braucht 7%. Verstetigt jedes Jahr Wachstum. Wohl nochmal 2,5 Jahrhunderte lang, wenn es diese zyklischen Krisen gegeben hat und weitergeben wird, aus Gründen, die man erklären kann, wo es gute marxistische Bücher, ein klassisches Lehrbuch von Fred Oelsner zum Beispiel dazu gibt, wo man im jüngeren westdeutschen Zyklus sagen kann, es gibt Gründe, warum zwischen 1948 und 1967 in Zeiten der niedrigen Konjunktur es kein Minus gab, sondern nur 3-4% Wachstum, bei der hohen Konjunktur 10% Wachstum gab. Die Gründe haben zu tun mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 1929-32, Faschismus, Krieg, Nachkriegsentwicklung, Währungsreform 48 und so weiter, Zuzug und 15 Millionen ausbeutbaren Menschen, die in den Ostgebieten, in DDR und so weiter gelebt haben, expansive Kapitalismus und so weiter, aber im Jahr 67 war es halt vorbei. Erste Rezession. 74, zweite Rezession. 80, 82, dritte Rezession. 90, 91, nächste Rezession. Und 2001, letzte Rezession. Und jetzt 2007, 2008, 2009, folgende, eine neue Rezession verschränkt mit anderen. Die Gründe für die zyklische Krise werde ich jetzt hier nicht im Detail darlegen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir in einer kapitalistischen Wirtschaftsweise leben, wo allein die Formel GW', also Geld tritt auf den Markt, kauft sich Ware ein, Arbeitskraft, Rohstoffe, Maschinerie und muss hinterher G' ergeben, also mehr Geld ergeben. Nein, diese Formel besagt, das ist nicht eine Planung, wie das zusammenhängt, sind getrennte Prozesse, wo Geld auf einen Markt tritt, wo Arbeitskräfte kommen oder auch nicht kommen, oder teuer sind oder billig sind, Rohstoffe kommen oder nicht kommen, wo hinterher Geld mehr rauskommen muss. Das fällt auseinander, ist anarchisch der ganze Prozess. Und das wird noch gesteigert durch eine ganze Reihe von Widersprüchen. Den Hauptwiderspruch habe ich genannt, nämlich der, dass dieses Produkt G' hinterher verkauft werden muss. Dass die Kaufkraft begrenzt wird, auch dadurch, dass die wahre Arbeitskraft möglichst billig gehalten werden soll in den Prozess der Verwertung des Kapitals, also die Massenkaufkraft relativ zurückgeblieben ist, zumal unter neoliberalen Bedingungen in besonderem Maß. Man sagte, Arbeitskräfte müssen billig sein. Wenn ihr nicht billig genug bei Opel in Bochum arbeitet, wandern wir ab nach Polen, produzieren dort den neuen Insigna, Opel und so weiter. Aber trotzdem sollen die Opel-Leute oder die Deutschen eben Insigna kaufen, aber sie werden die Arbeitskraftbezahlung immer niedriger gehalten. Das alles führt zu dem zyklischen Gang des Kapitals, zu zyklischen Krisen, die niemals bisher weggedacht und wegoperiert werden konnten, auch nicht durch clevere Konjunkturprogramme. Dritte Ebene. Wir erleben die Krise der führenden industriellen Branche weltweit. Wir hatten immer im Kapitalismus der letzten 300 Jahre Situation, dass es eine weltweit führende Branche gab, die in der ersten Phase ihrer Entwicklung mit überproportionalen Wachstumsraten zum Gesamtwachstum beigetragen hat, im Niedergang der langen Periode mit unterproportionalen Entwicklungen, zum Teil tiefen Krisen, zum Unterreißen der Gesamtproduktion beigetragen hat. Das waren ganz frühe Kanalbau gewesen, waren vor 150 Jahren Eisenbahnen gewesen und ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Autoindustrie. Die Autoindustrie, zuerst in Nordamerika, dann in Westeuropa, dann in Japan, jetzt in Mittel- und Osteuropa und auch in China, ist die dynamischste und fortgeschrittenste im Sinne von Produktivkraft. Fortgeschrittenste kapitalistische Industrie. Sie ist nicht die größte Industrie. Das ist gelogen. Wenn Frau Merkel vor 3 Tagen sagte, das sei kein Sonderhilfsprogramm für irgendeine Industrie, sondern für die wichtigste Industrie in Deutschland, das stimmt gar nicht. Die wichtigste Industrie ist Maschinenbau. 1 Million Beschäftigte. Bei der Autoindustrie arbeiten 770.000 Menschen. Demnächst nur noch 650.000 Menschen. Aber trotzdem ist sicherlich die dynamischste und vielleicht am stärksten vernetzte und auch am stärksten mit der Massenkultur Kultur verbundene Industrie des modernen Kapitalismus der letzten 110 Jahre. Diese Autoindustrie hat in den 20er, 30er Jahren extrem überproportional zum weltweiten Wachstum beigetragen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa extrem überproportional zum Wachstum beigetragen. Ab Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre waren jeweils die Krisen der Autoindustrie tiefer als die Krisen des normalen Bruttoinlandprodukts der normalen Industrie gewesen. Also 74, 75 war eine extreme Automobilkrise, 80, 82 auch, die stark zu dem Niedergang der jeweiligen allgemeinen Konjunktur beigetragen hat. Wir erleben jetzt auch, dass weltweit diese Autobranche in eine tiefe Krise gerissen wird und die Minusraten der Autoindustrie weit, weit über den Minusraten der normalen Industrie und nochmal dreimal höher liegen als die Minusraten beim Bruttoinlandprodukt. Konkret brachen im November letzten Jahres in den USA die Verkäufe von Pkw um 25% ein in einem Monat. Bei Konzernen wie Chrysler 47% minus, GM 43% minus, gesamter Markt der USA 30% minus, betraf auch die angeblich cleveren deutschen Autobauer in den USA, die 25%, auch Toyota 20% minus in den USA realisieren musste. Wir leben inzwischen, damals hat es auch geheißen, USA, typisch Spritfresser, Pickups, SUVs, Sport- und Utility-Vehicles, wie kann man so einen Schluss bauen, wobei Herr Zetsche Chef von Chrysler war, gesamte Programm von Chrysler ist ein Zetsche-Programm, was heute auf dem Markt sich befindet, der hat vor 3 Jahren das Programm maßgeblich gestaltet bei Chrysler, die ganzen Spritfresser, die liefen gut, verkaufen sich gut, deswegen auch deutsche Autobauer in den USA primär solche Pickups und so weiter gebaut haben. Inzwischen wissen wir, dass sogar die Einbrüche bei spritsparenden Autos größer sind als bei Spritfressern. Das heißt, dass inzwischen kleine Autos wieder schlechter laufen als große Autos, zum Teil jedenfalls, zum Teil, weil der Spritpreis wieder so billig geworden ist, zum Teil aus anderen strukturellen Gründen. Ein Grund wird sein, wenn das Konjunkturprogramm der Bundesregierung greift, wonach man 2.500 Euro für Verschrottung eines 9 Jahre alten PKWs bekommen wird und dabei nur Euronorm 4 erfüllen muss, ist absolut klar, dass im riesigen Maßstab den weitgehend jetzigen Stand der Autoflotte neu reproduziert werden wird, dass Millionen neue PKWs auf die Straße kommen werden, die keineswegs die Norm, die für 2010 angedacht waren, nämlich 120 Gramm CO2-Ausstoß zu bekommen. Diese Norm werden sie nicht erfüllen und insofern wird diese ganze Struktur eher nochmal verstärkt werden, die momentan ziemlich negativ auf den gesamten Märkten lastet, aus Klima, vor allem im Hintergrund von Klima erzielen. Es gibt die gleiche Krise in der japanischen Autoindustrie und ansatzweise auch, habe ich gerade gelesen, bei den chinesischen Autoherstellern, allen voran bei Chery, dem einzigen chinesischen unabhängigen Autoindustrie-Konglomerat. Bei den anderen sind in der Regel Joint Ventures mit nordamerikanischen, japanischen und europäischen Konzernen zugange. Vierte Ebene, wir erleben eine historische Krise des Kapitals. Bei dem Zusammenfall von 1 bis 3, also Finanzkrise, zyklische Krise und Krise der führenden Industriebranche, kommt einer historischen Krise des Kapitalismus gleich. Da wird normalerweise immer gesagt, 1929, ganz schlimm war das. Es könnte ähnlich werden wie 29. Was nicht gesagt wird, ist, dass 29 nicht einmalig ist. Auch da wird es so getan, Kurzzeitgedächtnis, naja, die Schulbücher reichen halt nicht weiter zurück. 29 war schlimm, vielleicht wiederholt es vielleicht auch nicht. Die meisten schreiben, die schlimmste nach dem Zweiten Weltkrieg sei es. Aber dass die historischen Krisen des Kapitalismus auch immanent im Kapital angelegt sind, dass 1857, 1873 und 1902 ähnliche weltweite Krisen gab, weltweit nochmal, wo Finanzkrisen, zyklische Krisen und Krisen der jeweiligen führenden Branche, primär der Eisenbahn, zusammenkamen, dass es sogar Krisen gab, die zuerst in Wien an der Börse begonnen haben, dann auf New York übertragen wurden, dann in London weitergingen, dann zurück nach Hamburg kamen, das war im Fall 1873 so der Fall, das wird einfach vergessen und weggeblendet. Das heißt, auch das Moment dieser historischen Krisen gab es bereits, wobei natürlich die jetzige Form der Globalisierung durch die elektronische Vernetzung schneller ist, weswegen früher diese weltweiten Krisen oft im Zeitverzug von einer Woche, 2 Wochen stattgefunden haben. Das geht ja so weit, dass der Begriff Schwarzer Freitag gelogen ist. Es war ein Schwarzer Donnerstag, aber da die Meldung erst am Freitag ankam bei uns, sagt man Schwarzer Freitag. Das war ein Schwarzer Donnerstag. Freitag ging es in der Börse aufwärts in den USA im Jahr 29. Das ist zeigt ungefähr, wie diese Globalisierung, Vernetzung da mit zur Beschleunigung und zur Intensivierung dieser historischen Krise beigetragen hat. Diese historischen Krisen haben was zu tun, auch mit dem Begriff Kondratiev-Zyklen oder lange Wellen der Konjunktur. Die Schumpeter, der größte bürgerliche Ökonom oder der russische Ökonom Kondratiev oder Ernst Model analysiert haben. Da geht es grob darum, dass diese Theorien besagen, es gäbe oder es gibt, finde ich auch, im Kapitalismus außer den normalen zyklischen Wellenbewegungen eben langfristige Wellenbewegungen, die um die herum sich die zyklischen Krisen gruppieren, deren Grundlage die jeweilige Einführung einer säkularen, also jahrhundertmäßigen neuen Technologie ist. also Eisenbahnen ab 1825 in USA und England und 1835 in Deutschland, wo in der ersten Periode dieser neuen Technologie, die eingeführt wurde, eben wie gesagt die hohen Wachstumsraten da sind und später die Abflachung eintritt und sie später in der Regel auch eine neue Technologie entwickelt. Die auf Eisenbahn folgende Technologie könnte man im Verkehrsbereich mit der Autoindustrie benennen, tue ich in der Regel auch. Andere sagen, Elektronik, Elektroindustrie wäre tragend gewesen für den jetzigen letzten Kondratjew-Zyklus, der jetzt auslaufen würde, übergehen würde, vielleicht in neue Technologien, Gentechnik, nicht so nett und so weiter, Biotechnik und so weiter. Das heißt, das spielt da sicherlich mit hinein. Wobei natürlich diese Kondratjew-Zyklen nicht mechanisch zu verstehen sind, wie jetzt die reine zyklische Bewegung des Kapitals, die man relativ klar begrenzen kann, 5 bis 12 Jahre, auch sagen kann, in der Regel die Dauer der langfristigen Investitionsgüter, Computer heute, früher Maschinen und so weiter, früher 12 Jahre, heute eher 5 Jahre, bestimmen ungefähr den Zyklus, den normalen industriellen Zyklus. Bei den Kondratjew-Zyklen kann man nicht so ohne weiteres sagen, was diese lange Welle definiert, ob sie 20, 30, 40, 50 Jahre lang ist, weil da natürlich jetzt auch politische Ereignisse, Kriege, Revolutionen und so weiter auch eine wichtige Rolle spielen und der Charakter der jeweiligen Technologie selber. Jetzt kann man fragen und sagen, naja, was der Winfried Wolf hier erzählt, 1857, 1873, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1929, waren relativ kurze Abstände. Warum gab es einen Abstand von 1929 bis 2007? Habe ich mir auch überlegt. Ich glaube, man kann es erklären, einmal dadurch, dass die letzte Weltwirtschaftskrise eben nicht 29, 32 war, sondern 29 bis 48, also 29 bis 33, Depression, weitgehende Stagnation in den 30er Jahren, Faschismus, Aufrüstung, Krieg, Krach, 1948, Währungsreform und da erst Beginn eines neuen Kondratjew Zyklus. Man kann weiter sagen, dass die neue Phase, dass wir in ein Zeitalter kommen würden, wo wieder neue finanzzyklische Krisen, historische Krisen zusammenfallen könnten, wie große Bilder an der Wand angezeichnet waren, spätestens ab dem Jahr 1987, als es einen Börsenkrach gab, wo ja auch alle sagten, es gibt nie mehr Börsenkrach. Alles reguliert, alles im Griff und so weiter, plötzlich in einem Tag, ich glaube der 21. Oktober war es, 87 gab es einen Börsenkrach. Und die Haupterklärung für mich ist, warum das hinausgezögert wurde, die Wende. Das heißt mit der Wende 89-90, als das Krisenpotenzial im weltweiten Kapitalismus eigentlich da war für eine neue historische Krise, Stichwort 87 Börsenkrach, ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Drittel der Menschheit, die bisher nicht der direkten Kontrolle des privaten Kapitals unterworfen waren, egal wie man sie bezeichnet, Sozialismus oder realsozialistische Länder oder, also sie waren nicht privatkapitalistisch, ja, das halten wir hier fest, ist ein Drittel der Menschheit der direkten Kontrolle des privaten Kapitals unterworfen worden, innerhalb von 2-3 Jahren und ungefähr ein Viertel der Ressourcen der Welt, also fossile Brennstoffe, Öl, Gas und so weiter. Das führte dazu, dass in der Zeit, als relative Zuspitzung der Krisenpotenziale da war, im Risiko hunderte Millionen Menschen oder 2 Milliarden Menschen direkt ausgebeutet werden konnten, im riesigen Maßstab Kapital, was im Westen nicht mehr angelegt werden konnte, in China, in Russland, in Osteuropa, in Indochina angelegt werden konnte, teilweise Kredite vergeben werden konnten und so weiter. Dadurch eine Verzögerung dieser neuen historischen Krise mindestens mit erklärt werden kann. Das sage ich allein, aber das ist ein wichtiger Faktor, warum es mit erklärt werden kann. Kommen wir damit zur fünften und letzten Ebene, dem Ende eines Hegemoniezyklus. Damit ist gemeint, was Immanuel Wallerstein auch in der neuen Luna Park schreibt, dass es eben außer den verschiedenen bisher genannten 4 Krisenebenen auch das gibt, dass der weltweite Kapitalismus in den letzten 400-500 Jahren unterschiedliche hegemoniale Kontrollmächte hatte. Es gab die Kontrolle der Niederländer über die Weltwirtschaft, es gab die Kontrolle der Briten über die Weltwirtschaft und es gab die Kontrolle des US-Kapitals in der Welt, über die Weltwirtschaft. Und alle diese Hegemonialzyklen hatten aufsteigende Phasen, wo die neue weltweite Macht Nummer 1 ihre Macht konsolidierte, ausbaute, verfeinerte und so weiter und hatten ab niedergehende Phase, wo die neue Macht kam durch Kriege und so weiter und die alte Macht niederging und die Hauptwährung, niederländische Gulden, abgelöst wurde durch neue Währung, British Pound oder die alte Währung, British Pound, abgelöst wurde durch neue Währung, US-Dollar. Was wir erleben ist, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg eine absolute Durchsetzung der amerikanischen, US-amerikanischen Hegemonialmacht erlebt haben, einen weltweiten Siegeszug nicht nur des Dollars, sondern des American Way of Life, also das Konsum- und Produktionsmodell des weltweiten Kapitalismus, dass spätestens seit dem Ende des Vietnamkriegs diese Weltmacht Nummer 1 angeschlagen ist, das Dollar-Imperium angeschlagen ist, weswegen auch Nixon die Gold-Eintauschbarkeit des Dollars aufheben musste. Trotzdem ein Vierteljahrhundert lang, das auch weiter so funktioniert hat, sogar ein bisschen länger bisher, und auch meiner Ansicht nach heute es überhaupt nicht klar ist, also klar ist der Niedergang des Dollars und die Krise des Dollars, nur unter Blinden ist der einäugige König. soll heißen, es gibt keine Macht, meiner Ansicht nach, auch keine Währung, die den Dollar ablösen könnte, so ohne weiteres. Weil der Euro keine Währung einer Wirtschafts- und Militärmacht ist. Der Euro ist eine Währung eines Wirtschaftsraums mit, ich glaube, 25 oder 20, weiß nicht genau, wie viele Länder inzwischen im Euroraum drin sind. Nein, weniger, 18 oder 20. Wie viel? 16. Mit 16 unterschiedlichen Mit mehr als ein Dutzend unterschiedliche Wirtschaftspolitiken. Das heißt, ich habe schon vorher gesagt, dass Griechenland und Irland stehen vor der Staatspleite, obwohl sie dem Euroraum angehören. Und es gibt unterschiedliche Wagniszinsen, die man zahlt, wenn man sagen will, Griechenland geht pleite oder nicht pleite. Oder Deutschland geht pleite oder nicht pleite. Deutschland muss man wenig zahlen. Griechenland muss man viel zahlen, wenn man sich dagegen versichern will, ob Griechenland oder Irland pleite geht. Es wird sehr unterschiedlich an den Märkten gehandelt, weil die Märkte zu Recht sagen, es ist kein gemeinsames System. Es kann absolut sein, dass Griechenland, Irland, Italien und andere abgespalten werden von der Eurozone oder selber rausgehen müssen aus den einen oder anderen Gründen, weil es eben noch nicht diesen einheitlichen Staat gab. Und umgekehrt muss man sagen, dass alle Versuche aus der Europäischen Union oder im Kern der Europäischen Union einen eigenen Zentralstaat oder eigenen Staat zu machen mit einer wirklichen Regierung, einschließlich aller Militärprogramme, A400M, Militärtransporter, Galileo, Satellitensystem, Kampfhubschrauber NH90 und so weiter, ist die logische Konsequenz zu sagen, wir sind erst dann konkurrenzfähig als Währung auch gegen Dollar, wenn wir eine eigene Regierung haben, eine eigene Militärmacht haben, die unseren Euro weltweit verteidigen kann, notfalls mit militärischer Gewalt. Das heißt, das müsste dazukommen, um den Euro wirklich zu mehr zu machen als eine Reservewährung, der 20-30% der weltweiten Währungsreserve momentan auf sich konzentrieren kann. Letzter Aspekt oder vorletzter Aspekt, Frage, auf was müssen wir uns einstellen? Ich scheue bisher den nackten Begriff Weltwirtschaftskrise zu sagen, aber ich sage, dass sehr viele dafür spricht, dass wir vor einer solchen historischen Krise stehen oder mittendrin sind. Das kann man hinterher feststellen, ein, zwei Jahre später. Und auch im Jahr 31 nicht gesagt Weltwirtschaftskrise, das hat zum ersten Mal Eugen Varga, glaube ich, 32 oder 33 Jahre geschrieben. Fest steht, dass wir zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Situation haben, in der alle drei imperialistische Zentren, nämlich USA, Nordamerika, Europa und Japan, gleichzeitig in der Krise sind. Das ist seit Dezember oder Januar eindeutig. Also die Definition Rezession heißt zwei Vierteljahre hintereinander negatives Wachstum, Minuswachstum zu haben. Das gilt inzwischen seit Dezember jedenfalls für USA, seit September für Deutschland, also zweites, drittes Quartal für Deutschland und seit Oktober für Japan, wo auch ungefähr die gleichen Quartale zusammengekommen sind. Wir erleben inzwischen auch, dass die Hoffnung, dass die Schwellenländer die Sache retten könnten, trügt. Das heißt, dass Russland ohnehin in einer schweren Krise sich befindet, dass die gigantischen Devisenreserven von Russland weggefressen werden momentan, um ihre Löcher zu stopfen, was ja auch uns bei der Bahnkampagne zugute kam, weil der Hauptinvestor, der bei der Deutschen Bahn AG einsteigen sollte, die Deutsche Bahn AG privatisieren sollte, war die Staatsbahn Russlands, die einsteigen sollte, oder Gazprom, die einsteigen sollte, hat auch Schröder ja eingedealt, aber die haben inzwischen auch eigene Probleme, weswegen da eine gewisse Entwarnung angesagt ist. Das gilt aber auch für China, wo inzwischen in China der Binnenmarkt zusammenbricht, wo inzwischen die Exporte massiv zusammenbrechen. China ist so stark wie, glaube ich, kein anderes Land, außer Niederlande vielleicht, der Welt, auf Exporte angewiesen. 60% des chinesischen Bruttoinlandproduktes sind Exporte, in Exporte gehen. Nur 40% ist Binnennachfrage. Die Chinesen haben das spezifische Problem, dass sie zwar gigantische Währungsreserven aufgehäuft haben von 1.500 Milliarden Dollar, die sie in diesen Exportüberschüssen eingefahren haben, aber stehen in einem ganz komplizierten Gesamtzusammenhang. Ich muss gerade mal aufpassen, ob ich alles hinkriege. Also weil sie wollen, dass sie viel billig exportieren können nach USA, dass der Export ihrer Waren nicht nach USA einbricht, wollen sie, dass der Renminbi, die chinesische Währung, möglichst niedrig gehalten wird und der Dollar möglichst hoch gehalten wird. Deswegen kaufen sie unter anderem auch Dollaranleihen auf, um den Dollar nicht abstürzen zu lassen. Wenn er abstürzen würde, würden ihre Exporte in den Dollarraum extrem verteuert werden. Gleichzeitig haben sie das Problem, dass sie inzwischen 1.500 oder 1,5 Billionen Dollar Anleihen haben, also Papiere vor allem von USA, in ihren Tresoren angehäuft haben. Wenn der Dollar massiv abgewertet werden würde, würde ihr Schatz abgewertet, im gleichen Maßstab. Wenn der Dollar halbiert werden würde, hätten sie statt 1.500 oder 750 Milliarden Dollar, wie die Russen hatten vor einem Jahr, haben sie noch 300 Milliarden Dollar, die Russen, aufgrund ihrer speziellen Probleme und so weiter. Das heißt, eine extrem absurde Situation, dass die Weltfinanzarchitektur im Grunde ein Entwicklungsland aufrechterhalten wird, was aber nicht das macht aus Freude und Liebe zu den USA, sondern aufgrund sehr eigener materieller Interessen, die wiederum damit zusammenhängen, dass sie extrem ihren Aufschwung auf den Export aufgebaut haben, extrem auf den Export in die USA aufgebaut haben. Man kann sagen, dass die Finanzkrise sich weiter ausweiten wird. Ich habe vorher bei der Brandstelle Banken und Staatsbankrotten gesagt, was da noch alles auf uns zukommen kann. Man kann sagen, dass vor allem Staatenkrisen sich entwickeln werden, nicht nur relativ kleine Länder wie Griechenland, Italien, Belgien und Irland, sondern eben auch Japan, eine extrem gefährliche Baustelle darstellt, aufgrund dieser gigantischen Verschuldung in Japan. Man muss auch sagen, was die USA machen, zwar aus bürgerlicher Sicht richtig ist, sinnvoll ist, ein gigantisches Konjunkturprogramm auf den Weg zu bringen, ab nächsten Dienstag nach der Einweihung und nach der, wie sagt man, Inauguration von Barack Obama, aber gleichzeitig keiner weiß, ob es funktioniert. Und es sein kann, es verpufft, so wie massenhafte Programme, Stichwort USA, Japan, verpufft sind, dann ist das Geld natürlich weg und die Verschuldung ist entsprechend in erheblichem Maß gesteigert. Da ist aber nicht mehr die Verschuldung eines x-beliebigen Landes, sondern des Landes, was die Weltwährung Nummer 1 stellt. Wenn der Dollar wirklich seinen Wert verlieren würde, das gesamte Weltsystem auf Dollar aufgebaut einbrechen würde, dann ist in keiner Weise sicher, was dann passieren würde. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein großes Chaos geben würde, so wie im Übrigen ja auch die Ablösung des niederländischen Imperialismus und die Ablösung des britischen Imperialismus nicht von heute auf morgen, auch nicht vom einen Jahr aufs andere Jahr ging, sondern oft ein Jahrzehnt dazwischen lag, in der Regel auch Weltkriege oder weltweite Kriege dazwischen lagen, die diese neuen Imperien nach vorne gebracht haben. Wir erleben auch, was natürlich man leicht, ihr vielleicht nicht in Wuppertal, seid ja stark engagiert in dem Bereich, aber jedenfalls viele in der deutschen Linken vergessen. Wir erleben natürlich auch eine Krise, die in extrem schlimmem Maß Auswirkungen haben wird auf den Süden der Welt. Das heißt auf die sogenannte dritte Welt, Schwellenländer und so weiter. Und dann nur mal Zahlen zu nennen. Nach den Definitionen der UNO gab es vor 20 Jahren auf der Welt 60 Millionen Menschen, die direkt vom Hunger bedroht sind, die direkt Hungersnot leiden und Hungertod sterben können. Es gab im Jahr 2005 12-mal mehr, nämlich 800 Millionen Menschen, die direkt vom Hungertod bedroht sind. Es gab im Jahr 2007 925 Millionen Menschen, die vom Hungertod bedroht sind. In diesem Jahr 2009 wird zum ersten Mal die Zahl von 1 Milliarde Menschen erreicht sein, direkt Hunger leiden, vom Hungertod bedroht sind. Hat zu tun mit der Entwicklung der Nahrungsmittelpreise teilweise, hat zu tun mit dem Verfall der Rohstoffpreise, der jetzt stattfindet, wo die Länder zum Teil massiv darauf angewiesen sind, Kaffee, Kakao, Eisenerz und so weiter. Hat aber auch vor allem zu tun damit, dass durch die Globalisierung, also durch die Inwertsetzung des gesamten gesellschaftlichen Lebens und von Milliarden Menschen, die bisher nicht auf Wertbasis gearbeitet haben, die sich selber ernährt haben, mehr schlecht als recht, indem die jetzt in den Zyklus der weltweiten globalen Wirtschaft, der Dollarisierung oder auch der Euroisierung reingeraten sind, sind die direkt von der Krise betroffen und können nicht sagen, na gut, mein Garten betreue ich weiter und meinen Maiskolben kann ich weiter ernten und ich kann mit dem kleinen Tausch, den ich mache, auch meine wichtigsten handwerklichen Güter einkaufen. Das ist nicht mehr der Fall. Die sind längst ihres Boden beraubt worden oder der Boden ist nicht mehr fruchtbar. Die wohnen in Slums und so weiter und sind direkt im Grunde jetzt in diesen Kreislauf der globalisierten Wirtschaft reingeworfen worden. Ich habe schon gesagt, dass es zu früh wäre, um eine eindeutige Prognose zu machen, ob es eine Weltwirtschaftskrise genau sein wird, aber vieles immer mehr und Tag zu Tag immer mehr spricht dafür. Und ich zitiere einen gewissen Herrn Wolf, der schreibt, der Gedanke, es könne eine kurze Rezession geben, ist unernst. Tatsächlich droht eine große weltweite Krise. Die Spirale nach unten wird zur Schließung einer großen Zahl von Betrieben und zu einer schnell wachsenden Massenarbeitslosigkeit führen. Die Globalisierung wird zur weltweiten Ausbreitung der Katastrophe führen. Weiter Zitat Wolf. Das Ganze wird eine Rezeptur für ansteigenden Fremdenhass und Revolution sein. Zitat Ende. Martin Wolf, Londoner Financial Times. Wenn ich das geschrieben hätte, hätte ich auch recht gehabt. Habe ich nicht geschrieben. Ist einer der wichtigsten bürgerlichen Ökonomen, der seit, glaube ich, 3 Jahrzehnten in der Financial Times seine festen Kolumnen hat, der mir nicht nachsagen kann, dass er irgendwie ultralinks, aber der genau diese historische Krise, in dem Fall sogar ein Zitat vom 29. Oktober letzten Jahres, diese tiefe historische Krise da vorausgesagt hat. Zum Schluss, welche Antworten? Was müssen wir fordern? Was können wir tun? Zunächst mal sollten wir feststellen, dass einige Maximen nicht mehr gelten und dass einige Maximen, die für uns günstig sind, plötzlich en vogue sind, Mainstream geworden sind. Also die Maxime, Geld ist nicht da, stimmt nicht. Geld ist da, massenhaft, unbegrenzt fast. Das Argument, Hartz IV muss sein, das Argument, das Jugendzentrum kann nicht renoviert werden, das Argument, wir können niemanden einstellen und so weiter, kann wohl nicht gelten, wenn 10-mal mehr Gelder da sind für Bereiche, die eher destruktiv sind. Zweitens, das Argument, privat ist gut und Staat ist schlecht, offensichtlich stimmt es nicht. Alle
auch Josef Ackermann, auch wenn er von dieser Einsicht mit einem Schwächeanfall gestraft wurde. Alle, die heute Verantwortung tragen, sagen, der Staat muss kommen und regulieren, muss eingreifen. Ackermann sagt, ich glaube nicht mehr an den Markt. Hat man ganz kurz gesagt, aber er hat es gesagt, vor Kameras. Das heißt, die Behauptung, der Markt wird es richten und unsichtbare Kräfte des Marktes wird irgendwie den Menschen Glück auf der Erde bringen, ist falsch. Es braucht eine öffentliche Einrichtung, Institution, womit auch der Punkt 3 bereits erreicht wurde, ist nämlich Planung, Vernunft, menschliche Interessen, Abwägung. Das ist das Dritte. Wie das bisher gesagt wurde, Plan ist falsch, man kann in der Wirtschaft nicht planen, es muss irgendwie von alleine gehen, ist heute auch widerlegt. Alles, was hier läuft in der Krise, seit immerhin fast einem Dreivierteljahr, ist das Plan von versucht, dort einzugreifen. Die Frage ist nur, die sind die Pläne gut, die wir machen? Oder haben wir vielleicht bessere Pläne? Damit meine ich, dass wir 6 Punkte überlegen sollten, fordern sollten, realisieren sollten. Erster Punkt lautet, wir müssen von links eine klare Analyse dessen vorlegen, was abläuft, eine marxistische Krisenanalyse oder eine Analyse mit materiellen und historischen Hintergrund und sagen, dies ist die Krise eines spezifischen Wirtschaftssystems, was Kapitalismus genannt wird. Und da ist jede Abspaltung und Aufspalterei, Heuschrecken, Finanzsektor, USA, Dollar, völlig fehl am Platz und falsch. Man kann sagen, das sind Einzelfaktoren, klar. Aber das aufzuspalten und zu sagen, das sind primär die Hedgefonds, primär die Private Equity Geschichten, primär die Zweckgesellschaften in Irland oder primär das Ostküstenkapital der USA und die Nazis sagen dann das jüdische Kapital, ist objektiv falsch. Nicht nur rassistisch, nicht nur gefährlich, nicht nur in die Irre führen, sondern ist einfach objektiv falsch. Das ist die gesamte Krise des Kapitals und die größten Spekulanten sind die größten Konzerne und die sind nicht gesichtlos. Es sind auch keine, wie in dem Film Let's Make Money, keine Männer zwischen 60 und 70 Jahre, die Flecken und Akne haben, die nicht angenehm aussehen und die irgendwie rumturnen und die keiner kennt. Das sind die Ackermänner, das sind die Blessings, das sind die konkreten, die Thatchers und so weiter, die vor der Kamera stehen, sonnengebräunt sind, Namen haben. Oder besser gesagt, kauft euch im Juli dieses Jahres am Bahnhofskiosk in Wuppertal, müsste es eigentlich geben, die Monatsausgabe des Blattes Fortune, US-amerikanisches Wirtschaftsmagazin Fortune. Jeden Monat im Juli, muss man vorher gucken, ist ein 14-Tages-Blatt, aber in einem Nummer lohnt sich die 5 Euro zu investieren, überschrieben Global 500. Das sind die 500 größten Konzerne der Welt, konkret wiedergegeben, mit dem letzten Jahr 2008 Umsatz, Profit, Beschäftigte, Return on Profit, also der Profitrate ungefähr ausgerechnet, inklusive der Chefs der Firmen, von 500 Konzernen sind 498 Männer und 2 Frauen, zeigt den Fortschritt der Emanzipation an, der Chefs der Firmen, inklusive der Firmenadressen, der Telefonnummer, der Faxnummer, der Websites und der E-Mail-Adressen. Das sind konkrete Adressen, 500 mächtigen Konzernen der Welt. Und da ist kein einziger Heuschrecke dabei. Keine einzige. Und die sind maßgeblich, kann man anklicken, auch die Gesichter sehen, wer die Chefs sind und so weiter. Und die sind die Herren der Welt, inklusive 2 Frauen, die im maßgeblichen Maßstab jedenfalls diese Weltwirtschaft übrigens am arbeiten für die 500 Firmen 52 Millionen Menschen. Arbeiten direkt für diese Firmen. Und man kann dann ungefähr sagen, da gibt es natürlich auch die Abteilung Heuschrecken, gibt es auch die Abteilung Private Equity, die muss analysiert werden. Da gibt es tolle Leute, die das gemacht haben. Auch bis herein die Privatisierungsgeschichte von Rügemer und so weiter. Aber zu behaupten, dass die Hauptseite des Kapitals einfach völlig falsch. Zweitens, man muss die Bankenrettungspläne nicht generell sagen, sind falsch. Ich bin auch nicht der Meinung, man soll die Banken fallen lassen. Ich glaube auch, das könnte ein Chaos anrichten. Aber man muss sagen, was jeder normale Kapitalist sagen würde, wenn Milliarden, Dutzende Milliarden Steuergelder reingegeben werden, müssen die dazu führen, dass der Steuerzahlende, vertreten momentan noch die jetzigen durch Parlamente, direkter Eigentümer dieser Institute wird. Es würde ganz banal heißen, dass inzwischen bereits der gesamte maßgebliche Finanzsektor des westlichen Kapitals, Nordamerika, Japan, Europa, damit in öffentlichem Eigentum sich befinden müsste. Bei den jetzigen Geldern, die jetzt schon direkt bezahlt wurden, ich schätze jetzt mal 1.000 Milliarden weltweit, von den 3.000 Milliarden Bankenrettungsschirme, dürfen 1.000 Milliarden bereits geflossen sein, ist praktisch ein Aufkauf möglich gewesen oder wäre möglich gewesen, des gesamten maßgeblichen westlichen, also US-amerikanischen, britischen, französischen, italienischen, europäischen, japanischen Bankenkapitals. Und damit die Möglichkeit, nicht die Realität, die Möglichkeit, dass die Menschen selber über ihre Parlamente darüber bestimmen könnten, was mitgemacht wird. Dritter Punkt.
Es ist klar, dass im Finanzsektor, das sind die regelmäßigen Grafiken, Wirtschaftswachstum so, Bankenwachstum so, dass sie abgehoben sind, dass hier gigantisches spekulatives Kapital drin ist, dass sie zurückgeführt werden müssen und Luft rausgelassen werden muss, dass es auch Arbeitsplätze kosten würde und kosten wird, wenn man das macht. Wenn der Bankensektor und der Finanzsektor, der Kreditsektor auf das Maß reduziert werden würde, wo er als normales Schmiermittel, um Wirtschaften aufrechtzuerhalten, reduziert werden würde. Also so wie jetzt bei Tauschringen, man sagen kann, da kann man Papier für geben, damit kannst du anderswo einkaufen. Wenn es auch reduziert werden würde, müsste gigantisch Luft rauslassen. Oder wenn man es ein bisschen elaborierter, entwickelter macht, kann man sagen, so wie man angedacht war, wie die Sparkassen und wie die Genossenschaftsbanken funktionieren müssten, unter Kontrolle der Kommunen und die Einfluss haben würden auf ihre kleine und mittelständische Wirtschaft, die müssten dafür Geld kriegen. In dem Maß könnte man dann auch den öffentlichen gesamten Finanzsektor dezentralisieren, bis auf die kommunale Ebene runterbrechen, vergenossenschaftlichen und damit auch wieder sinnvollen Zwecken zuführen. Das heißt, ein völliger Umbau des Finanzsektors müsste stattfinden, ihn nicht nur abstrakt, die müssten öffentliches Eigentum haben, sondern dezentralisiert, um damit überhaupt die Möglichkeit zu haben, relativ bürgernah Entscheidungen zu treffen über diesen Finanzsektor. Nochmal, auch da gibt es die Modelle, die Sparkassenmodell, Genossenschaftsmodell ist ein Ausfluss der Weltwirtschaftskrise gewesen und zum Teil der Gegenbewegung der Arbeiterbewegung gewesen, gegen die großen kapitalistischen Kreditkonzerne, die nicht bereit waren, den normalen Arbeitnehmern Gelder zu geben. Das heißt, das waren schon Ausflüsse aus einer teilweise Gegenkonjunktur. Vierter Aspekt, das müsste gepaart werden mit einem europaweiten, das ist das, was wir absehen können, Konjunkturprogramm und einem deutschen Konjunkturprogramm. Bei Deutschland würde ich es auf 150 bis 200 Milliarden Euro beziffern, was in die Bereiche 3Ks reingeht, nämlich Kinder, Klima, Kultur. Das heißt, kein Konjunkturprogramm, was die jetzige Western Way of Life fortsetzt, kein Konjunkturprogramm, was die jetzigen Strukturen, die mit Teil der Öko-, Klima- und so weiter Krise sind, perpetuiert und für die nächste Krise noch schlimmer vorbereitet, sondern ein Programm, was letzten Endes einen Beginn einer anderen Art des Wirtschaftens darstellt. Das wäre möglich in den Bereichen Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Fachhochschulen, lebenslange Kulturmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten und so weiter. Das wäre möglich in den Bereichen Energie, also Energiewende, die immer beginnt mit Einsparungen auf ein Drittel des Energieverbrauchs und dann überlegen, was im Rest gemacht wird. Ja. Wenn möglich in Bezug auf Verkehr, die beginnt mit Verkehr überflüssig machen auf ein Drittel und dann überlegen, wie der Rest anders verteilt wird. Und das kann alles heute gemacht werden. Wir haben in der nächsten Nummer Schwerpunktheft von Luna Park wird sein alternative Ökonomie, solidarische Ökonomie, wo der Schweizer Beat Ringer, der Chef der drittgrößten Gewerkschaft der Schweiz, auch Chef des Denknetzes, einer alternativen linken Gruppierung in Schweizer Gewerkschaften, darlegt, wie in der Schweiz heute belegt werden kann, dass im Energiebereich und im Verkehrsbereich alles auf ein Drittel reduziert werden kann. Dafür gibt es Rechnungen längst von klugen Leuten, wie das aussehen kann, ohne einen riesigen Wohlstandsverlust zu haben. Was dafür investiert werden muss, um eben diese qualitative Form des Wachstums zu erreichen und nicht die quantitative und zerstörerische. Ich fand spannend, als die Firma SolarWorld sagte, sie würde gerne Opel übernehmen, wie der Opel-Betriebsratschef Franz Böse reagierte und sagte, wir haben sie wohl null verrechnet und das als völlig absurd darstellte. Aber ich finde es überhaupt nicht absurd. Und sagen, nicht absurd vor dem Hintergrund der Geschichte von Opel General Motors. Also als Opel General Motors im Jahr 24 vom amerikanischen Konzern als Opel, Adam Opel AG, im Jahr 24 vom amerikanischen Konzern General Motors übernommen wurde. Wenn der größte Autohersteller in Deutschland war bis 29, 30, 33, in die Weltwirtschaftskrise geraten ist, 33, waren in der Lage, innerhalb von 2 Jahren die gesamte Autoproduktion von Opel in Rüsselsheim umzustellen, konvertieren auf Kriegsproduktion. Dazu war kein einziger deutscher Manager notwendig. Das amerikanische Management, also von Deutschen gestellt, aber kontrolliert von GM, Detroit, hat sofort nach 33 alle Briefe mit Heil Hitler unterschrieben, hat alle Juden rausgeschmissen und hat nur für die Hitler Militärmaschinen gearbeitet. Und zwar nicht Autos primär, sondern primär Flugzeugaggregate, Panzerbau und so weiter. Und ich sage, haben sogar das Düsenjägeraggregat für den Me-262, den erste Kampfflugzeug mit Düsenantrieb gebaut für Hitler. Eine Wunderwaffe, die zum Glück vom Boden kaum mehr abgehoben hat, weil der Sprit nicht mehr da war im Jahr 44. Ja? Die Amerikaner hatten nicht so eine Wunderwaffe. Die Spitfire kamen später, aber die Spitfire waren, glaube ich, keine Düsenflugzeuge. Das heißt, wenn die es geschafft haben, in 2 Jahren zu konvertieren in Kriegsproduktion, dann muss verdammt nochmal Möglichkeit zu konvertieren in zivile Produktion, die sinnvoll ist. Da müssen wir durchdiskutieren mit den Kollegen, was da möglich wäre in Richtung, meinetwegen, andere Bereiche vom Verkehrssektor, in Richtung Bahntechnikindustrie, Straßenbahnbau, meinetwegen, aber auch ganz andere Bereiche. Das ist technisch machbar heute und ist notwendig, sowas offen zu diskutieren. Vierter Punkt, was kaum genannt wird, ich glaube, ich habe es gesehen, dass hier bei dem Aufruf der Demo zur Demo genannt wird, ist, dass das Ganze kombiniert werden müsste mit einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich. und mit einer Abschaffung aller sozial- und menschenunwürdigen Formen der Armut, also Hartz IV zum Beispiel. Und das muss auch und kann auch lässig finanziert werden. Also nochmal, man hätte vor einem Jahr das nicht gewagt zu sagen, aber nochmal vor dem Hintergrund dieser Milliarden, die da reingeballert werden von den Banken, sind selbst der Ausgleich der Lohn- und Gehaltssumme für durch Arbeitszeitreduzierungen bei den Konzernen, die es nicht finanzieren können, ist staatlicherseits finanzierbar. Zumal die Arbeitslosigkeit ja auch Dutzende, wenn nicht Hunderte Milliarden Euro kostet. Direkt kostet ungefähr 100 Milliarden Euro im Jahr und weit mehr noch kostet mit Folgekosten, Gesundheitskosten und so weiter, Steuerausfälle und so weiter, da noch fällig werden. Das müsste im Einzelnen durchgerechnet werden, muss aber ein Teil der Kampagne sein, weil diese Krise natürlich nicht nur 200.000 neue Arbeitslose produzieren wird, sondern 1 bis 2 Millionen. In Deutschland werden 1 bis 2 Millionen mehr direkt arbeitslos werden und nochmal 1 Million mehr in Hartz IV reingestoßen werden, wenn die Folgen der Krise einigermaßen in Richtung historische Krise des Kapitalismus hinauslaufen. Und das wird eine extreme gesellschaftliche Kosten nach sich ziehen. Im extremen Maße würde ja auch die Kräfte der Emanzipation, der solidarischen Ökonomie, der Alternative schwächen und umgekehrt natürlich auch, vorhin mal kurz angedeutet worden, als zu einem möglichen Anstieg von Faschismus und von neuem Rassismus beitragen. Kleiner Hinweis, eine Maßnahme von Franklin D. Roosevelt im Jahr 1933 war die Einführung der 30-Stunden-Woche. Der New Deal war mit der 30-Stunden-Woche verbunden, als bürgerliche Maßnahme gegen die Krise. Wie die im Einzelnen durchgeführt wurde, weiß ich nicht, wahrscheinlich gab es keine Gehaltsausgleich und so weiter, aber egal. Die Idee war jeweils da, das muss gemacht werden, das sollen wir von links aus aufgreifen und sagen, klar, aber dann mit Lohn- und Gehaltsausgleich und überlegen, wie das finanziert werden kann. Letzter Aspekt, ich glaube auch, dass wir einen Schritt weitergehen müssen und dass wir nach den mindestens 4 großen historischen Krisen, die der Kapitalismus erlebt hat und möglicherweise jetzt momentan als 5. erlebt in den letzten 200 Jahren, nachdenken müssen und es konkretisieren müssen und nicht allein im stillen Kämmerlein oder nicht allein in der Kathedrale in Wuppertal das sagen müssen, sondern nach außen tragen müssen, dass wir eine Alternative zum Kapitalismus für notwendig halten. Es gab mal den Spruch, wer Visionen hat, muss ins Krankenhaus. Dieser Spruch wird bei uns Helmut Schmidt zugeschrieben, in Frankfurt Petra Roth zugeschrieben, in Wien dem Franz Franitzky zugeschrieben. Egal wie, es waren Leute, die einen Neoliberalismus betrieben haben, Schmidt sehr früh, Petra Roth als OB von Frankfurt ohnehin und der Kanzler von Österreich Franitzky auch. Ich habe jetzt witzigerweise vor einigen Tagen eine österreichische Zeitung in die Hand bekommen, die heißt Wirtschaftsblatt, mit der Schlagzeile Spitäler warten auf Visionen. Damit ist natürlich jetzt gemeint wieder, dass Spitäler privatisiert werden müssten, um Visionen für Knete, für Profit zu produzieren. Wir meinen, dass Spitäler eigentlich dazu da sind, Gesundheit zu produzieren, dazu da sind, dass die Ärzte ausgeschlafen sind und nicht nach 50 Stunden noch operieren müssen und so weiter. Aber ernst, ich meine, dass wir umgekehrt sagen müssten, wer in dieser weltweiten Krise keine Visionen hat, gehört auf die Psycho-Couch. Also wer in dieser Situation, wo alles auf den Kopf gestellt wird, Staat ist gut, Privat ist schlecht, Plan ist wichtig, Geld ist genug da, und in dieser Krise, in der die Herrschenden den Banken sagen, ihr habt 15 Jahre lang Hunderte, wenn nicht Tausende Milliarden Dollar verspielt. Ihr habt 15 Jahre lang die Leute betrogen. Es gibt Top-Betrüger wie Herrn Madoff, der allein 50 Milliarden Dollar die Leute richtig betrogen hat. Und den Leuten wird gesagt, ihr kriegt nochmal das gleiche Geld mit der Croupier-Sprache, fett, water, schön, macht nochmal euer Spiel. Ja, das passiert ja momentan. Den gleichen Leuten gesagt, ach Gottchen, ja stimmt, habt ihr recht, war eine riesige Scheiße, alles dumm gelaufen, aber ihr kriegt nochmal solche Summen von Hunderten Milliarden Dollar, Euro, Yen und so weiter, um nochmal das Spiel zu machen. Das ist doch ein Wahnsinn. Und da müssen wir sagen, da muss eine Alternative diskutiert werden, konkretisiert worden, solidarische Ökonomie, Sozialismus, wie auch immer, Demokratie, demokratische Kontrolle, dezentral und so weiter. Und ich sehe einen wichtigen Unterschied. Während in früheren Revolutionen, sei es 1525 Bauernkrieg, sei es 1848 Deutsche Revolution 1918, sei es Oktoberrevolution 1917, sei es Kuba 59, sei es China 49, die Revolution eigentlich darin bestand, dass man die Eigentumsverhältnisse geändert hat, in progressiver Weise, finde ich, zunächst mal in der Regel, aber stofflich die alte Scheiße weitergemacht hat. Ja? Auch die Gran Safra in Kuba, große Zuckerernte, 10 Millionen Tonnen Zucker, war meiner Ansicht nach stofflich das ähnliche Modell, wie der Westen und die westliche Modelle es gemacht haben, was ja auch gescheitert ist. Auch das Modell von Stalin und Khrushchev, zu sagen, wir brauchen eine Autogesellschaft, wir möchten mehr Autos bald haben als die USA, war stofflich das gleiche, was der Westen gemacht hat. Was wir heute haben, ist, dass in jedem einzelnen Bereich, im Schoß der alten Gesellschaft, es heute Leute Strömungen, Gruppierungen, sogar Gruppierungen, die hunderte Millionen Menschen zählen. Stichwort Campesina, Via Campesina, Ernährungssouveränität. Im Schoß der Allgesellschaft Modelle gibt, wie es andersstofflich gemacht werden könnte. Wie im Landwirtschaftsbereich mit Bio-Aquakultur, wie im Pharmabereich, im Gesundheitsbereich, im Energiebereich, im Verkehrsbereich, man anders wirtschaften, stofflich völlig anders wirtschaften könnte und damit durch Einsparungen trotzdem einen relativ hohen Lebensstandard erhalten könnte. Das ist wirklich neu. Da behaupte ich auch, dass es Herrschaftswissen, wie es anders gemacht werden kann, heute bei den Linken ist, bei den fortschrittlichen Leuten ist und nicht bei den Herrschenden ist. In den 70er Jahren hat man Angst haben müssen, wenn man eingeladen wurde für eine Anhörung zum Projekt Wiel, AKW. Das Fachwissen war nicht auf der linken Seite, nur die Wut war links gewesen. Heute ist umgekehrt. Bei allen Großprojekten des Kapitals der Bürger haben die Angst, dass wir kommen mit Fachwissen und sagen, das ist alles Quatsch, was ihr macht. Das geht alles anders. Beispiel Stuttgart 21. Die bauen einen Untergrundbahnhof 30 Meter tiefer, machen Anhörungen, wollen 5 Milliarden Euro reinballern, um das zu machen. Und bei jeder Anhörung sind die Linken, die Fortschrittlichen von der Gruppe, leben in Stuttgart, kein Stuttgart 21, diejenigen, die das Fachwissen haben, die bis hin zu den Überwölfungen der Gleise sagen können, warum man ebenörtlich im Kopfbahnhof weit mit einem Drittel des Geldes weit besser den Bahnhof optimieren kann. Stichwort Energiekrise.
Wuppertaler Stichwort Doppersberg.
Kann ich nicht mitreden, genau. Stadtplanung und so weiter und so weiter. Gut. Ich höre hier auf, ich wollte nur sagen, dieser letzte Punkt darf nicht vergessen werden. Wenn Sie was gemacht haben, was ich toll finde, wie die Demonstration am 28. März in Frankfurt und in Berlin, dann ist da ein Programm da, was vorgetragen werden muss und vorgetragen werden sollte, wo die wichtigsten Punkte von 1 bis 4 von mir drin sind. Ich meine aber auch, dass der letzte Punkt Utopie, Vision an der Gesellschaft vorgetragen werden muss, damit dieser Punkt nicht von rechts besetzt wird, was momentan eine sehr große Gefahr auch darstellt. Dankeschön.